Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir reden heute über unsere Lieblingsfilme der letzten Jahre und haben jeweils eine Top 3 mitgebracht, die wir euch heute vorstellen wollen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Heute Lieblingsfilme nochmal. Wir hatten tatsächlich vor 6 Jahren, also in unserer allerersten Folge, unsere damaligen Top 3 Lieblingsfilme besprochen. Ja, und in den letzten 6 Jahren ist eine Menge passiert und haben wir gedacht, komm, da suchen wir doch nochmal ein bisschen rum und suchen uns nochmal 3 schöne Lieblingsfilme der letzten 6 Jahre raus. Und da würde ich erstmal gerne wissen, was ist denn für euch so ein Kriterium für einen Lieblingsfilm?
Soll ich starten? Ich kann starten. Ich finde, Lieblingsfilm ist schwer zu greifen irgendwie. Es geht nämlich da bei mir zum Beispiel nicht darum, ob das jetzt ein super, super guter Film ist oder ob das ein, ein Film ist, den ich in jeder Lebenslage irgendwie neu interpretiere oder sowas. Es geht einfach darum, wie sehr der Film in meinem Kopf hängen bleibt. Mhm. Und wie sehr ich über den Film noch nachdenken muss und wie viel Lust ich habe, den nochmal zu gucken, einfach um den Vibe von dem Film nochmal aufzunehmen oder sowas. Also es gibt so ganz viele weiche Faktoren, die ich beim Lieblingsfilm irgendwie habe. Wie ist das bei dir, Marshall?
Also grundsätzlich schon mal sehr ähnlich. Also es hat mich jetzt auch sehr viel damit zu tun, inwiefern der Film bei mir hängen geblieben ist. Mhm. Also ob ich eben noch 5 Jahren denke, so boah ja, das war wirklich ein krasser Film irgendwie. Kann natürlich einfach sein, Filme, die ich gerne schaue. Also einfach so, die ich einfach immer wieder gerne schaue. Wobei das jetzt bei mir in die Liste eher weniger reingespielt hat. Also bei mir war es wirklich eher der erste Aspekt. Tatsächlich bei mir auch teilweise verknüpft mit dem sozialen Erleben im Kino. Mhm. Aber das erkläre ich gleich genauer, was ich damit meine, aber ja.
Bin ich gespannt, was da passiert ist.
Das ist jetzt alles nur Filme, die er mit uns beiden gesehen hat gleich.
Hoffentlich. Der hat da schon gute Punkte genannt. Also wiedersehenswert ist natürlich immer so ein Punkt, aber das ist nicht zwangsweise ein Punkt. Also es gibt ja sehr unterschiedliche Kriterien, wenn der Film irgendwie innovativ ist. Aber insgesamt einfach, wenn man auch wahnsinnig gut unterhalten war. Also das kann auch ein relativ stumpfes Kriterium sein. Es muss nicht unbedingt ein super, super guter Film sein. Der muss einfach zu einem passen. Deshalb ist das natürlich auch sehr schwer gewesen, hier in den letzten 6 Jahren rumzufischen und diese Top 3 rauszusuchen. Wir machen jetzt, stellen jetzt unsere 3, dann die 2, dann die 1 da und haben dann noch jeweils eine, ja, ich sag mal, so einen kleinen Geheimtipp, beziehungsweise so einen Film, den vielleicht nicht alle so auf dem Schirm haben, den wir mitbringen. Und ja, ich sag mal, vielleicht seid ihr genauso gespannt wie ich. Was ist deine Top 3?
Ich bin sehr gespannt tatsächlich. Ich habe auf der 3 einen Film, den wir beide zusammen gesehen haben, Tobi.
Ja.
Und der, als ich den das erste Mal geschaut habe, ihn zweimal gesehen jetzt mittlerweile, nicht direkt ein Lieblingsfilm von mir war, sondern der hat so ein bisschen gebraucht, der hat so gegärt in meinem Kopf. Perfect Days von
krass, und habe ich auch auf der 3, muss ich jetzt schon mal spoilern. Oh. Hätte ich nicht gedacht und ich dachte, den nimmt keiner.
Ach, crazy.
Spannend.
Ja, super spannend. Super spannend. Also wer Perfect Days nicht gesehen hat, eine ganz kurze Zusammenfassung, was man da sieht. Man sieht einen Mann im mittleren Alter, der ein sehr simples Leben führt und in Tokio rumfährt und Toiletten säubert. Mhm. Und in seinem Alltag, würde ich mal sagen, begegnet er verschiedenen Menschen. Und das sind so kleine Geschichten, die er dann quasi immer wieder erlebt. Und so nach und nach kriegt man auch mehr ein Gefühl dafür, was bei ihm passiert ist oder was erfährt mehr über ihn als Person. Und das ist ein sehr ruhiger Film, ein sehr zurückgenommener Film, der sehr von dem Vibe der einzelnen Szenen lebt, der sehr davon lebt, dass irgendwie man in so eine ganz, ganz entspannte Position kommt und einfach ihm zuguckt. Mhm. Und dann schafft er es trotzdem, also er schafft es einfach, einen so richtig mitzunehmen, finde ich. Und man denkt halt über den noch häufiger nach. Also ich kam nämlich aus dem Film raus und dachte so, oh, entspannter Film, aber er kam mir immer wieder in den Kopf hinein und so, und das ist ein Film, den ich nicht losgeworden bin. Ist von diesem Jahr, ist noch im Januar haben wir den gesehen, ne?
Genau, ich glaube eigentlich ist der von 2023.
Ja, aber, stimmt, wir haben ihn nur im Januar gesehen, das kann sein.
Und von einem deutschen Regisseur.
Aus Düsseldorf.
Aus Düsseldorf.
Der kommt hier aus Düsseldorf tatsächlich, ja.
Ja. Ich mache ganz kurz, sag auch noch ein paar Sätze, ne, bevor du mit
deiner Reihe kommst. Ja, gerne, klar.
Ich hoffe, du hast nicht auch Perfect Days. Der ist auch als bester fremdsprachiger Film bei den Oscars 24 reingegangen. Also auch, um nochmal zu zeigen, ja, der hat auch wirklich Qualität. Und ich finde, den Schauspieler fand ich richtig heftig gut. Also man sieht wirklich nur Alltagsszenen. Und das macht den Film aber irgendwie so entschlackend entspannend. Also weil das sind Alltagsszenen, wo man eigentlich denkt, ja, das ist ja alles langweilig. Aber es zeigt halt auch diese entspannende Seite, was so ein Alltag heißen kann, ne? Also das, du bist da zu Hause, du weißt, was zu tun ist, alles läuft gleich oder ähnlich ab. Und irgendwie hat er mich so, der hat mich richtig runtergebracht. Also ich war nach dem Kino schon ziemlich begeistert. Und wie du meinst, der gärt nach. Und ich fand den echt richtig, richtig, richtig cool. Hatte ich fast überlegt, als Geheimtipp zu nehmen, weil er nicht so bekannt ist. Aber der hat es sogar auf die 3 geschafft, auch bei mir.
Es ist, der Film ist auch wirklich, falls ihr den nicht gesehen habt, müsst ihr euch anschauen, weil diese Gewohnheiten von ihm, ne, diese Rituale, die jeden Tag gleich sind. Und ja, du fängst an, den Film zu gucken und du denkst, irgendwann setzt der Plot ein. Mhm. Ja, der Plot setzt nie ein. Also es gibt so kleine Geschichten, ja, aber es gibt keinen gewaltigen Plot. Du guckst ihm einfach dabei zu, wie er sein Leben lebt. Und das ist irgendwie faszinierend. Also das fand ich auch super.
Und das Ende ist wirklich auch nochmal, ist ja nicht, da ist kein krasser Twist oder sowas, aber das kommt, da kommen hin und wieder noch so kleine Erkenntnisdinge. Ja, wieso ist er so, wie er ist? Wieso ist er auch so zufrieden in seiner Welt? Oder wirkt so zufrieden? Ja, und es gibt eine Wahnsinnsszene, einfach wie er am Ende im Auto fährt und also mehrere Minuten gefühlt ist sein Gesicht da in der Totalen und die Mimik, die der dadurch lebt, wundervoll.
Ja,
also
ein toller Film.
Ja, das wirklich, ja.
Perfect Days.
Nein, Perfect Days.
Ihr macht mir auf jeden Fall auch viel Lust auf den Film, weil ich habe den Film nämlich noch gar nicht gesehen. Deswegen klingt das schon mal nach einem guten Tipp für mich auf jeden Fall. Ich dachte auch, vielleicht kannst du, Tobi, vielleicht hattest du ja eine Top 4, die du gleich stattdessen noch kurz vorstellen kannst, damit wir trotzdem da vielleicht noch was von dir hören, falls du es spontan an der Hand hast. Ansonsten würde ich mal meine Top 3 präsentieren und das geht in eine völlig andere Richtung. ihr habt am Anfang auch gesagt, ja, ich will mit dem Film irgendwie viben und ich möchte mich so freuen, den nochmal wiederzuschauen. Das ist in dem Fall eigentlich so gar nicht der Fall. Auf meinem Platz 3 ist The Zone of Interest. Und zwar genau aus dem gegenteiligen Grund, weil der Film einfach auch komplett bei mir hängen geblieben ist. Jetzt aber nicht auf eine lockere, leichte Art. Der Film hat einen auch nicht runtergebracht, sondern ganz im Gegenteil. Und ich meinte auch im Sinne von sozialer Aspekt, weil ich war in dem Film hier mit einem Freund aus der Umgebung von München, mit dem ich kurze Zeit in einer WG zusammen gewohnt habe. Und der war für einen Monat halt hier in München, hat er gefragt, ja, wollen wir was machen? Und war so, ja, ich würde gerne mal ins Kino gehen. Ja, es läuft dieser Film Zone of Interest, ne, den hattet ihr, ich glaube, der Niklas, du hattest den mal vorgestellt, hattest gesagt, ja, da sollte man mal reingehen. Lass da mal reingehen. Und ja, da muss ich sagen, wir kennen uns jetzt gar nicht so mega gut. Und das war aber für uns beide ein sehr ähnliches Erlebnis. Also dieses Rausgehen und keiner von uns beiden, wir standen so vom Kino und keiner von uns beiden wusste so richtig, was er eigentlich sagen soll. Man stand so, uff. Und er meinte auch so, boah, ich fühle mich gerade irgendwie ganz komisch. Und ich dachte, ja, ich fühle mich gerade auch, ich weiß gerade auch nicht, was ich da, und wir haben halt tagsüber geschaut, und du bist so raus und standest auf dieser lichtdurchfluteten Straße und es hat sich ganz seltsam angefühlt. Und das muss ein Film erstmal schaffen. Also, dass ich aus dem Kino rausgehe, auf der Straße stehe und irgendwie mich, also nicht so richtig weiß, wohin mit mir. Und ich weiß noch, dass er mir auch abends noch geschrieben hat, boah, der Film hat den ganzen Abend noch bei mir gearbeitet und ich habe echt noch lange gebraucht, um wieder so ein bisschen davon runterzukommen. Und das zeigt einfach, welchen Impact dieser Film hat und wie genial der gemacht ist, weil er ja eben nicht explizit ist. Also, es ist kein angenehmes Filmerlebnis, aber es ist, finde ich, ein Filmerlebnis, was man zumindest einmal durchlebt haben sollte. Und mit Sicherheit ein Film, der mir noch lange im Gedächtnis auch bleiben wird. Und deswegen hat es der bei mir auf die Top 3 geschafft. Auch wenn natürlich Lieblingsfilme erstmal was anderes suggeriert. Aber ja, diese Qualität zu schaffen, hat da bei mir auf jeden Fall dafür gereicht, um da in die Top 3-Liste zu kommen.
Kann ich gut verstehen.
Ja, ist nicht unverdient.
Hat richtig, der Film hat richtig Punch.
Absolut, ja.
Ich musste mir ja monatelang den Abspann anhören, weil ich immer, wenn die Leute aus dem Kino rausgekommen sind, habe ich halt die Gesichter von denen gesehen und dann diese Vokalisen, dieses immer höher werdende Schreien. Und boah, ich konnte das irgendwann nicht mehr hören, weil das mich immer wieder an den Film erinnert hat. Und das.
Einfach diese Geräuschkulisse da von dem Film. Ja, die hängt nach. deshalb Zone of Interest. Der hatte der einen Oscar bekommen?
Der hat mehrere Oscars sogar bekommen. Also für Ton auf jeden Fall. Und noch einen zweiten, glaube ich, für Kostüm oder sowas. Aber nicht, ich glaube, Sandra Hüller zum Beispiel war, glaube ich, nee, die war ja für den Fall, ne? Anatomie eines Falls war die nominiert.
Ja.
Aber ich glaube, der hat zwei Oscars bekommen, war für 5 nominiert oder so. Ja, also.
Alright. Ich würde aber sagen, meine Top 3 war Perfect Days, deshalb würde ich ja jetzt keinen anderen reinwerfen, aber am Ende vielleicht nennen wir nochmal ein paar Honorable Mentions, die es definitiv fast auf die Liste geschafft hätten, weil ich glaube, wir haben alle kämpfen müssen für diese Liste. Und dann würde ich jetzt einfach frech mit der 2 weitermachen.
Ja, oder so.
Und habe auch da das Gefühl, dass den jemand, der mir gegenüber sitzt, auch irgendwo haben könnte, wenn nicht sogar weiter oben. Und ich nehme nämlich The Faser.
Nein!
Doch, es tut mir leid, aber du darfst ja was hinterherhauen.
Nein!
Ist für mich auf der 2 gelandet, einfach, also Anthony Hopkins als dementer alter Herr, der das fantastisch spielt, Olivia Colman, die einfach immer fantastisch spielt. Und ja, was diesen Film einfach so eigenständig macht, ist einfach diese Perspektive, die man einnimmt. Und zum ersten Mal gefühlt so ein bisschen versteht, wie es sich anfühlen könnte, in so einer dementen Welt zu sein, wie bedrohlich das ist, wie verängstigend das ist. Und das schafft er so grandios gefühlvoll, hin und wieder auch unangenehm, also auch diese, er verschönigt auch nichts, also auch dieses, eine Pflege von einer dementen Person ist ja unfassbar anstrengend und unangenehm und nimmt viel aus einem heraus. Und gleichzeitig aber dann noch so einen Punch von Comedy da drin haben. Wir hatten es vor kurzem noch mit der entsprechenden Uhr, die da verloren wird. Und eine wahnsinnig tolle Endszene. Also insgesamt einfach ein fantastischer Film, der von mir vor allem punktet aufgrund dieser anderen Perspektive, die man einnimmt und diesem Verständnis. Marcel, wie kannst du das noch ergänzen?
Ja, es ist tatsächlich sogar meine Top 1. Weil ich den Film wirklich, also ich kann da wenig hinzufügen. Es ist grandios. Ich kann vielleicht noch hinzufügen, wer da am Ende nicht mindestens was im Auge hat. Also, der ist gefühlskalt. Ist jetzt hart, aber also ich finde, der Film, der ergreift einen so krass und gerade auch durch die Art und Weise, wie er eben gemacht ist, ist der Twist auch trotzdem noch so wirkungsvoll, dass einen besonders das Ende, finde ich, wirklich richtig mitnimmt. Und hab nie einen Film gesehen, der mit dieser Thematik so genial irgendwie umgegangen ist, obwohl es ja durchaus einige Filme gibt, die diese Thematik mal aufgegriffen haben, aber eigentlich immer aus der Perspektive von außen. Und das so zu konzipieren, aus dieser Perspektive von innen quasi, genialer Film, hat mich im Kino total mitgenommen. Ich würde mir den auch jederzeit wieder anschauen. Genial gemacht. Ich kann dem wenig hinzufügen. Für mich tatsächlich sogar die Top 1 aus den letzten 6 Jahren, was auch krass ist, weil da kamen schon echt gute Filme. Aber der hatte es echt in sich.
Ja, es steht auch auf meiner Shortliste, also ist nicht in meiner Top 3, aber ist auf jeden Fall mit dabei. War definitiv in den letzten 6 Jahren einer der besten Filme überhaupt. Also es gibt gar keine Diskussion darüber.
Ja.
Und auch ein einzigartiger Film. Sowas habe ich noch nicht gesehen und The Father sollte man sich auf jeden Fall geben.
Ja.
Gut, da muss ich jetzt wieder einen harten Turn machen. ein Film, womit ich wahrscheinlich hier ein bisschen alleine stehe, würde mich überraschen, wenn ihn einer von euch irgendwo in der Nähe der Top 3 hat, wenn ihr den überhaupt gesehen habt. Guillermo del Toro's Pinocchio.
Mhm. Gesehen habe ich den, ja.
Der ist auf Netflix. Und den fand ich wirklich, also der kam für mich aus dem Nichts. Ich habe den einfach mal so angemacht und einfach so laufen lassen. Ich habe ein Faible für Stop-Motion, ich habe ein Faible für Animation. Ich mag Guillermo del Toro's Arbeiten auch. Ich bin auch jemand, der Shape of Water mochte. Wo ja das alles so ein bisschen kontroverser ist. Aber ich finde, der Pinocchio von dem ist genau das, was ich liebe, wenn so ein düsterer Einschlag ein Märchen nimmt und das auf eine eigene Art und Weise auf die Leinwand bringt. Der Film hat mich umgehauen. Also sowohl in seiner Technik, in seiner Animationskunst, wie der das umgesetzt hat, als auch in seinem Lichtspiel, welche Stimmung der Film hat. Aber auch in welches Setting er dieses Pinocchio gesetzt hat, also das faschistische Italien, wo du denkst, wie passt das zusammen? Aber es passt hervorragend zusammen, zumindest so wie Guillermo del Toro es umgesetzt hat. Und dann hast du noch diese, diese mystische Komponente in dem Film. Ich finde den Film unglaublich toll als erwachsenes Märchen. Also als eine Geschichte, eine Fabel für Erwachsene, die sich das angucken können oder etwas ältere Kinder. Und ich hätte nicht gedacht, dass mich nochmal eine Pinocchio-Geschichte so mitnimmt und ich nochmal so fasziniert bin davon. Deswegen Guillermo del Toro's Pinocchio.
Macht mir Bock auf jeden Fall jetzt.
Ich finde es auch einen sehr guten Pick. Also ich hatte auch sehr viel Freude an dem Film und fand auch, dass es eine sehr, sehr gut durchdachte neue Interpretation. Wobei ja auch nicht alles neu ist, aber
Nee, klar. Es hat die typischen Pinocchio-Elemente natürlich.
Genau, die Elemente sind schon drin, aber trotzdem ist es ein sehr eigenständiger Film.
Und vor allem dann in diesem Kontrast, weil in dem gleichen Jahr kamen ja zwei andere Pinocchio-Filme noch raus, die du mit Anlauf aus dem Fenster schmeißen kannst. Und dann kommt da so ein Banger von Guillermo del Toro. Das ist ein toller Film.
Kann ich sagen. Das ist ein toller Film. Kann ich verstehen. Finde ich eine gute Wahl. Mein zweiter Platz ist jetzt nicht so ein Geheimtipp, aber war es damals noch, als ich ihn gesehen habe, nämlich Parasite. Und Parasite war, da muss ich auch ein bisschen Geschichte zu erzählen, warum es der bei mir auch so weit nach oben geschafft hat. Weil tatsächlich habe ich den damals gesehen zu einem Zeitpunkt, wo der eben noch gar nicht groß war. Das war noch bevor die Oscar-Verleihung war. Ich habe den gesehen Ende November, Anfang Dezember. Irgendwo da um den Dreh war es, glaube ich. Ich glaube, es war im Dezember. Und ich hatte den einfach damals von einem Schauspielkollegen empfohlen bekommen. Hey, es gibt da diesen südkoreanischen Film. Schau dir den mal an. Da dachte ich so, okay. Generell spricht für mich nichts gegen südkoreanischen Film. Und was für mich jetzt noch mit dazu kommt bei der Story, dass es tatsächlich Ellie und ich am Abend davor das erste Date hatten. Und das lief halt sehr gut. Und dann dachte ich so, ach, ich wollte eh in den Film gehen. Fragst du sie doch mal, ob sie mit dir ins Kino gehen will. Ja. Und dann waren wir direkt einen Abend später im Film Parasite. Mhm. Mhm. Ja. Und das ist natürlich, kann man auch überlegen, ob es so der beste erste Date-Film ist. Weil das ist so,
mein Gesprächsstoff.
Ja, also im Endeffekt war das dann für mich auch ein super gutes Zeichen, weil ich dann nämlich gemerkt habe nach dem Film, mit der kann man sich da auch drüber unterhalten und die sagt jetzt nicht einfach, was war das für ein abgefahrener, südkoreanischer, komischer Film, sondern es war dann auch viel Gesprächsstoff und deswegen habe ich da auch eine sehr positive Erinnerung an den Abend in der Hinsicht, aber es war natürlich jetzt nicht so der klassische Date-Film, sage ich mal. Und dann, abgesehen davon, ist der Film an sich natürlich auch wirklich genial gewesen, was ja dann auch bei den Oscars und so weiter entsprechend gewürdigt wurde. Und dann kam er ja nochmal, ich sag mal, groß raus, nachdem er ja erst nur, weil ich musste suchen, der lief genau in einem Kino in Köln. Und das war halt so ein, so ein Genre-Kino, so ein kleines. Und dann kam er ja später nochmal in den ganzen großen Kinos, als dann der Erfolg kam. Aber zu dem Zeitpunkt war das wirklich noch so ein kleiner Geheimtipp. Und ja, von daher hat der es bei mir auf Platz 2 geschafft.
Ist er bei dir bei 1, weil du es eben so kurz...
Ja, es ist auf meiner 1.
Ja.
Ich finde nämlich, dass Parasite hat gefühlt für mich auch nochmal das Kino irgendwie belebt. Also in einer Form, Art und... Also natürlich wusste man, dass zum Beispiel die südkoreanische Filmszene sehr innovativ unterwegs ist und die neue Sachen probieren. Aber dieses genreübergreifende Drama-Story, wo du überhaupt keinen... als aus westlichen Augen überhaupt keinen Angriffspunkt auf den Plot hast, weil es in so viele verschiedene Richtungen gehen kann und dann noch mit diesen Horrorelementen, wie dieser Typ diese Treppe hochkommt, ne? Das ist so ein Bild, was sich eingeprägt hat, oder der Morse-Code später mit den Lampen. Deswegen einfach, was der auch fürs Kino getan hat. Parasite hat da ein sehr, sehr schweres Gewicht gehoben gefühlt. Auch war es der erste fremdsprachige Film, der den besten... Ja. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Also, und ich habe ihn mittlerweile, glaube ich, 3-mal gesehen. Und es ist immer noch ein Film, auf den ich immer wieder Lust habe, weil so viel Futter an dem dran ist. Und du so viel Aspekte in dem Film hast. Denkst, kommt hier gleich noch das. Oder crazy.
Ich habe tatsächlich nur das eine Mal gesehen und ich fand auch gerade diesen Überraschungsmoment, oder die Überraschungsmomente trifft es vielleicht besser, fand ich auch richtig, richtig geil. Deshalb... Wollte ich fragen, wie das ist, wenn man den öfter sieht. Aber scheinbar immer noch cool.
Ja, also das ist ein Film, finde ich, der hat sehr hohen Wiederguckwert. Man vergisst auch ganze Sachen. Also ich, durch diese ganze Horror- und Drama-Geschichte im Endeffekt habe ich ganz vergessen, wie cool heistmäßig am Anfang die sich in diese Familie reinzecken. Und das ist einfach so cool. Oder wie die da auf ihrem Klo sitzen mit dem Smartphone und das Klo ist irgendwie so auf der halben ersten Etage. Das ist so super. Also Parasite ist ein fantastischer Film. Und wer den jetzt noch nicht gesehen hat, der muss den auf jeden Fall nachholen.
Ja, und sich überraschen lassen. Ja, Mist, jetzt gibt es nur noch meinen Top-1-Film, oder? Weil wir uns dann doch so ein bisschen...
Ja, ganz wir haben spielen. Ja noch mehr Patronen.
Wir haben danach noch...
Wir haben noch was,
genau. Das Munitionslager ist nicht leer, das ist richtig. Ich nehme auf der 1, nicht weil es ein wahnsinnig guter Film ist, aber weil ich ihn einfach gerne mag, ich nehme Dune Part 1.
Ah ja, ja. Hatten wir, glaube ich, alle auch mal auf der Liste stehen.
Ja, ja. Aber also ich finde ihn bei weitem nicht so gut wie beispielsweise The Father oder Parasite so an sich. Aber es ist auf jeden Fall, da punktet die Optik, der Sound und alles bei mir. Und ich kann den oft gucken, egal wie lang der ist und sowas. Ich finde das schauspielerisch super, nicht Höchstlevel alles, aber alles so cool, dass ich den Film rundum geil und vor allem unterhaltsam finde. Der macht mir Spaß. Ich freue mich, wenn irgendwann mal Teil 3 rauskommt. Und man muss ja auch kurz überlegen, nimmt man 1 oder 2, weil beide ja in den letzten 6 Jahren waren. Aber da war doch Part 1 der durchaus bessere für mich. Und ja, macht Spaß. Wollte ich nehmen.
Hat sich deine Ansicht auf den Film geändert, nachdem der 2. rausgekommen ist?
Nicht sonderlich, nee.
Interessant, weil tatsächlich hatte ich auch überlegt, den in die Top 3 mit einzunehmen, aufzunehmen. Aber dafür war mir Teil 2 zu schwach dann im Endeffekt. Mhm, also aus irgendeinem Grund ist dieses, ich finde den super, den Film. Und ich mag den 2. auch, aber es hat dann nicht ganz gereicht. Irgendwie so, weil ich dachte so, wenn der 2. noch ein bisschen mehr den Vibe vom 1. gehabt hätte, hätte das für mich besser funktioniert. Aber
Nee, kann ich nachvollziehen.
Ich hatte es auch überlegt, weil ich den 1. auch besser fand als den 2. und kam dann über den Gedanken, kam ich dann auf Blade Runner 2049 und habe dann erstmal festgestellt, wie alt der Film schon ist.
Ja, ja, genau das. Das 2017 ist er?
Das war, ja, ich glaube 2017,
deine Top 2 bei der Aufnahme vor 6 Jahren.
Ja, also auch da hatte ich schon guten Geschmack.
Apropos, wollte ich euch mal fragen, verdrängt einer von diesen neuen Filmen einen Film aus eurer alten Top 3?
Ja. Ich weiß meine alte Top 3 nicht mehr genau aus dem Kopf. Also, ich weiß, Tobi, du hattest die mal rumgeschickt, glaube ich. Ich habe es aber gerade nicht mehr auf dem Schirm.
Aber oh, ich möchte nicht die auch noch gegeneinander ankämpfen lassen. Es war hart genug, finde ich, in diese 6 Filme zu haben. Oder möchtest du da unbedingt dann austauschen?
Schwierig. Nee, bei mir würde tatsächlich keiner ausgetauscht werden. Ja. Es hat sich da sowieso was geschiftet bei mir, weil ich hatte früher noch Drive da, glaube ich, auf Platz 3. Mhm. Ich hatte Fight Club, Herr der Ringe, Drive. Und jetzt wäre es bei mir Fight Club, Herr der Ringe, Heat. Und dann käme vielleicht einer von den neuen jetzt. Also, obwohl Drive, ja, aber.
Meine alte Liste ist einfach nicht mehr aktuell. Ja, muss ich halt sagen, deshalb. Ja. Aber wir haben ja noch einen Geheimtipp mitgebracht. Geheimtipp natürlich vielleicht auch in Klammern, ein paar werden die wahrscheinlich vielleicht doch kennen. Möchte irgendwer starten?
Von mir aus kann ich auch starten.
Ja, leg los.
Weil ich glaube, mein Geheimtipp haben wenig Leute gesehen. Ich habe den hier schon mal erwähnt gehabt. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge und in welchem Zusammenhang. Aber es ist auch schon eine Weile her. Und zwar ist mein Geheimtipp The Vast of Night oder Die Weite der Nacht. Das ist ein Film, den gibt's auf Prime, ist auch ein Amazon-Original. Und der ist tatsächlich gar nicht so gut bewertet. Der hat auf IMDb gerade mal 6,7. Und ich persönlich finde den echt underrated. Der ist von 2019 auch sehr unter dem Radar geflogen. Also allein von eurer Reaktion merke ich auch schon, da klingeln jetzt nicht sofort alle Glocken.
Nee, gar keine.
Und ich fand den wirklich sehenswert. Und als ich so drüber nachgedacht habe, über den Film, dachte ich auch, boah, ich hätte direkt Bock, mir den nochmal anzuschauen. Der ist ein bisschen, wie soll ich sagen, der hat eine eigene Art, die ich total mochte. Der ist so ein bisschen im 80er-Jahres-Style, auch in dem Setting. Und so wie der Film gedreht ist, wie die Szenen gedreht sind, fand ich den irgendwie richtig cool zu schauen. Ist auch vom Genre her ein bisschen interessant. Das ist so ein bisschen Science-Fiction, aber aus 80er-Jahre-Sicht. Und ich sag mal, ob man jetzt die Story am Ende so hundertprozentig sagt, oh ja, das war jetzt eine Mega-Story, weiß ich gar nicht. Aber die Atmosphäre vom Film hat mir total gut gefallen. Und ich hatte, wie gesagt, auch als ich drüber nachgedacht habe in der Vorbereitung, ich habe wirklich überlegt, ob ich den Film mal schauen sollte. Ich hatte dann einfach nicht genug Zeit. Hm. Aber ich hatte sofort wieder Bock, nochmal, ach doch, da würde ich mir nochmal, den würde ich mir nochmal geben. Von daher ist das von mir so ein kleiner Geheimtipp.
Ja, spannend. Habe ich mir notiert?
Habe ich mir auch notiert.
Und muss ich mir dann ja mal anschauen. Und dann meckern oder loben.
Ja, nachdem, was bin ich mit beidem völlig fein. Ja.
Es war auf jeden Fall geheim. Ob es ein Tipp war, müssen wir noch gucken. ich glaube, ich habe auch einen, den auch sehr, sehr, sehr wenig Leute gesehen haben. Zumindest vermute ich das. Von 2021 mit Come On, Come On.
Hm. Ah,
das ist
Joaquin Phoenix
von das war vorgewesen und Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, also definitiv schon mal etwas, wo man sagen kann, ja, das kann sich durchaus lohnen, ist in Schwarz-Weiß und ich fand, der ist komplett unterm Radar geblieben, obwohl der eigentlich richtig, richtig cool ist. Ganz mini Kurzstory ist einfach, Joaquin Phoenix, genannt Johnny, arbeitet beim Radio und interviewt so Kiddies, was sie so für Träume und Wünsche vom Leben haben. Und schon und diese ganzen Interviews sind immer mal wieder in die Story eingepflegt, hört man im Hintergrund. Und das passt insgesamt zu dem ganzen Film, weil er auf seinen Neffen irgendwann aufpassen muss, weil die Mutter was anderes zu tun hat. Und der Neffe ist halt auch ein bisschen schwierig und bringt diese kindliche Perspektive rein. Und es geht einfach nur darum, wie die beiden sich so ein bisschen ja mehr oder weniger näher kommen. Also jetzt keine sensationell neue Storyline. Aber Joaquin Phoenix spielt das wundervoll, der Neffe spielt das wundervoll und du bekommst so wieder ähnlich wie bei The Father so einen Perspektivwechsel hin und siehst einfach, ja, wie geil das so zusammenwächst, wie das so funktioniert und deshalb fand ich den sehr geil.
Tatsächlich, ich erinnere mich aber noch gut an den Film. Also,
du hast ihn auch gesehen.
Haben wir nicht sogar zusammengeschaut?
Das ist natürlich möglich. Nicht unwahrscheinlich, ja.
Also, ich erinnere mich gut an den und der war wirklich cool.
Also, der ist bei mir hängen geblieben und den habe ich nämlich tatsächlich die Tage nochmal geguckt und habe mir gedacht, ich finde den immer noch absolut geil.
Obwohl man sagen, das haben wir, glaube ich, beim letzten, als wir über wandelbare Schauspieler geredet haben, da hatte, glaube ich, Marcello Joaquin Phoenix angebracht. Und das ist aber wieder eine Joaquin Phoenix Nuschel ein bisschen Rolle, ne?
Ja.
Also das,
das ist richtig, ja.
Sind mir damals nicht so viele Beispiele, glaube ich, eingefallen, aber come on, come on.
Aber die kann er.
Ja, die kann er, die kann er.
Die kann er einfach, ja.
Ja, deswegen ist das auch tatsächlich für mich noch so ein schwarzer Fleck auf meiner Joaquin Phoenix-Liste, weil eigentlich, würde ich sagen, habe ich da viel aus der Filmografie gesehen, aber den tatsächlich immer noch nicht. Irgendwie habe ich den auch wieder vergessen. Ich weiß damals, als er im Kino lief, dass ihr auch im Kino wart und dass ihr auch meinte, doch, der lohnt sich, aber irgendwie ist es an mir vorbei geflogen und dann hatte ich ihn auch nicht mehr auf meiner Liste. Aber ich habe ihn mir jetzt nochmal aufgeschrieben. Ich freue mich übrigens auch, ist jetzt off-topic, aber auf Joker 2, muss ich sagen.
Oh ja.
Ich bin sehr gespannt, wie der wird.
Ich bin da skeptisch.
Natürlich bin ich skeptisch, aber der Trailer sah schon geil aus.
Ja, der Trailer sah, fand ich echt nice aus. Also der Trailer hat mir auf jeden Fall,
kommt jetzt auch nächste
Woche, motiviert.
Also ist jetzt gar nicht so weit weg, glaube ich. Also je nachdem, wann die Folge hier rauskommt, ist es vielleicht auch schon draußen. Aber,
ja.
Niklas, was bringst du Geheimnis mit?
The Sound of Metal.
Ah ja. Sehr gut.
Ah ja, okay. Das ist in der Runde hier nicht ganz so geheim. Aber ein Drummer von einer Metal-Band, gespielt von Riz Ahmed, erhält einen Gehörsturz und verliert sein Gehör langsam. Und immer stärker und bis tatsächlich komplett weg ist. Und muss damit klarkommen, obwohl Musik sein ganzes Leben ist. Und geht damit, mit diesem Problem, würde ich sagen, unterschiedliche Stadien durch. Auch was, sage ich mal, Trauer, Akzeptanz und so weiter angeht. Und das ist ein sehr ruhiger Film, der sehr bewegende Momente hat, finde ich. Und gleichzeitig sehr fein den Charakter von ihm irgendwie darstellt. Und ist einfach ein starker, kleiner, unabhängiger Film. Mhm. Und einer der besten. Also der Film mit einem der besten Enden, finde ich. Ich liebe das Ende von dem Film, weil das genau on point perfekt war, finde ich, für die Geschichte von ihm. Deswegen The Sound of Metal, super cooler Film. Ich glaube, es gab ihn damals auf Prime. Ich schaue mal, ob es den immer noch auf Prime gibt, dann blende ich das ein. Lohnt sich wirklich.
Kann ich bestätigen.
Kann ich auch bestätigen.
Ja. Aber er ist wirklich, glaube ich, sehr unterm Radar geflogen auch.
Den kennt fast keiner. Also wir haben den schon mal hier öfter besprochen, deswegen kennt ihr den ja auch.
Ja.
Aber den würde ich euch wirklich ans Herz legen da draußen. Der ist sehr, sehr cool.
So. Ich habe noch, darf ich noch einen deutschen Film mit ins Rennen schmeißen?
Ja. Ja, wir schmeißen
alle noch was rein. Ja. Zum Großteil natürlich wieder alles sehr international. Und ich hätte noch einen Film mit auf der Liste, den ich auch gerne genommen hätte, aber der es dann nicht ganz in die Top 3 geschafft hat, und zwar Systemsprenger. Der ist, glaube ich, auch von 2019, glaube ich. Und die Jungdarstellerin, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, Zengel oder so?
Helena Zengel,
ja. Helena Zengel, genau. Hat ja danach auch dann direkt mit Tom Hanks gedreht und so, also war in der Hinsicht auch international erfolgreich. Aber auch noch mal für den Film selber, der stellt wirklich, finde ich, sehr eindrucksvoll dar, wie problematisch es eben ist mit gewissen Kindern, die einfach aus gewissen Situationen kommen oder einfach in gewisse Raster nicht reinpassen, was mit denen passiert oder was man mit denen machen soll und wie verzwickt auch da manchmal die Situation ist. Und wie auswegslos das auch manchmal erscheint, weil auch wenn man Leute hat, die helfen wollen, aber gewisse Dinge funktionieren dann einfach trotzdem nicht oder sind halt nicht machbar oder möglich. Und auch wenn ganz viele Leute versuchen, da Lösungen zu finden, ja, es ist trotzdem unheimlich schwer, weil man eben ein gewisses soziales System hat und wer da irgendwie gefühlt nicht reinpasst, ja, was macht man mit denen? Und deswegen ist der Film auch bei mir sehr positiv hängen geblieben, aber auch sehr erschütternd zum Teil hängen geblieben. Also auch starke Szenen gehabt. Und den wollte ich gerne noch so ein bisschen, um auch so ein bisschen die deutsche Filmbranche nicht ganz untergehen zu lassen in den letzten 6 Jahren, finde ich, war das ein sehr positives Beispiel.
Mhm. Auf jeden Fall. Hat auch ein krasses Ende, aber ein sehr gutes Ende.
Ja. Ja.
Es soll jeder einfach nochmal 3 Honorable Mentions reinwerfen. Vielleicht doppeln die sich ja, dann hat ja, die nächste Person wieder was.
Von mir aus gerne. Ich habe hier genug Feuerkraft.
Ich hätte auch noch genug, aber wenn wir jetzt nur noch runterzählen, ist es entscheidend.
Ja, weil ich habe tatsächlich hier mir irgendwann die ganzen Sachen rausgelöscht. Eben ist Kram.
Aber dann
sonst von meiner Seite passt es. Ich wollte den Deutschen noch reinschmeißen, dann könnt ihr noch ein bisschen nachfeuern und dann
also bin ich damit fein. Einfach Jahr 2019, was du auch gerade genannt hast, ist, da hatte ich nämlich, ich habe mir die nach Daten rausgeschrieben, ist mir aufgefallen, das war ein verdammt gutes Jahr. Also ich nenne jetzt einfach nur ein paar Filme davon und dann gebe ich auch an Niklas weiter. Knives Out lief da, Le Mans, Ford vs. Ferrari lief da, 1917, Klaus, also dieser geile animierte Weihnachtsfilm, Jojo Rabbit, den ich auch gerne fast eigentlich mit nach oben genommen hätte, und Once on a Time in Hollywood, den ich eigentlich auch sehr fantastisch finde. Und den Rausch möchte ich noch von 2020 reinwerfen. So, jetzt habe ich doch mehr als 3 genannt übrigens.
Ja, und auch ein paar von mir weggenommen, aber ist okay. Was ich auf jeden Fall noch reinwerfen wollte, ist Roma. Mhm. Der ist ganz fantastisch. Das ist einer der Filme, ähnlich wie bei Guillermo del Toro, der mich einfach aus dem Nichts erwischt hat und wo ich am Ende dann doch einige Tränen vergossen habe, weil ich den so berührend fand. Dann Palm Springs, den Film hier, Jake Peralta, wie heißt er? Der Schauspieler. Und die Mutter aus How I Met Your Mother.
Ja, ich weiß noch, welchen Film du meinst mit dem. Ich nenne Zeitreisen, das ist das Falsche.
Aber Sandberg?
Andy Sandberg.
Andy Sandberg.
Ich glaube schon.
Close enough. Ja, schon. Jake Peralta. Ich fand noch mal eine richtig gute, lustige Rom-Com-Komödie, die so noch ein bisschen darken Einschlag hier und da hat. Aber ja, die ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen und es hat mir einfach gefallen. War einfach eine coole Komödie. Tar.
Ja.
Tar, finde ich, ist ein Film, den habe ich nicht so leicht vergessen. Und Sonne und Beton würde ich auch noch reinbringen.
Finde ich auch gut, ja.
Weil, auch um noch ein bisschen deutsche Filmkunst dabei zu haben, ist auch bei mir hängen geblieben als sehr guter Film mit sehr guten Momenten.
Das stimmt.
Ja. Und dann habe ich hier noch so ganz große Sachen wie Avatar The Way of Water wegen der Technik, einfach wegen der Bildklare, aber das ist kein Lieblingsfilm.
Ja.
Ich finde, man, es kommt einem manchmal so vor, als wären die letzten Filmjahre vielleicht nicht so stark gewesen, wie sie früher mal waren. Aber eigentlich sind schon echt starke Filme mit dabei. Und vielleicht dauert es immer ein bisschen, dass man dann so in 5 bis 10 Jahren sagt, ah, doch, da, so Anfang 2020er Jahre, da kamen schon ein paar Bänger. Ich glaube, das muss einfach teilweise so ein bisschen reifen, dass man dann wirklich sagt, ah doch, da waren auch richtig gute Filme. Aber wenn man noch so nah dran ist, dann nimmt man das noch nicht so wahr, wie wenn man jetzt sagt, ah ja, davon 1997, da waren die ganzen großen Filme. Aber es kommen schon immer noch echt gute Filme raus.
Ja. Wenn ich jetzt überlege, wenn wir die Folge aufgenommen hätten, gerade am Ende der 90er, Das wäre schon crazy gewesen. Aber who knows, vielleicht für die Generation, die gerade groß wird, sind quasi die 220er, vielleicht die 90er, who knows.
Ich denke mir, vielleicht hätte man dann auch gesagt, ja, Matrix war schon ein guter Film, aber vielleicht brauchen die manchmal auch ein bisschen Zeit, um dann wirklich zu so ikonischen Klassikern zu werden. Mhm.
Ja, und das, was ich letztens schon meinte, wir sehen halt parallel den ganzen Schmarrn mit dabei. Und bei den 90ern hast du hauptsächlich nur die Rosinen dir rausgepickt und sagst dann, mega geil. Und ich glaube, dieser ganze Schmarrn reißt das hin und wieder auch mal runter, weil man hat ja auch wirklich einige Kinoerlebnisse, wo du sagst, ach du Scheiße, war das wirklich notwendig.
Apropos, sollen wir eigentlich auch ein Update zur Lieblingsserie machen dann? Vielleicht irgendwie in den kommenden Folgen? Oder?
Achso, ich hatte kurz Angst, dass du jetzt sagst.
Frage in die Runde und Frage natürlich an da draußen. Ja. Weil da ist ja in den letzten 5, 6 Jahren dann auch einiges gekommen, über das man mal diskutieren könnte.
Finde ich gut. Ja.
Würde ich gerne
machen. Finde ich auch gut. Ja? Ich kann halt leider nicht Breaking Bad sagen. Das ist ein bisschen, das macht es ein bisschen
schwierig. Ja. Das ist das größte Problem bei diesem Format, wenn du nur 5, 6 Jahre in der Vergangenheit nimmst.
Aber dann kannst du ja überlegen, ob das Spin-off es geschafft hat oder nicht, ne?
El Camino hatte ich als Film irgendwann mal zwischen bei der Recherche dafür. Aber ich fand El Camino als Film jetzt nicht.
Ja, kam nicht ran. Nee, aber finde ich eine gute Idee. Ist jetzt auch ein guter Cliffhanger. Welche Serien der letzten 6 Jahre schaffen es bei uns in die Top 3? Das erfahrt ihr bei der nächsten Folge von Filmpalavas Top 3, was kein Format ist, aber noch einmal kommen wird.
Also es wird wahrscheinlich nicht die nächste Folge, aber irgendwann in den nächsten Folgen.
Ja, aber uns interessiert vor allem brennend, was wäre eure Top 3? Würde mich wirklich richtig, richtig brennend interessieren. Und habt ihr einen coolen Geheimtipp, den wir vielleicht nicht auf dem Schirm haben und auch andere auch nicht? Finde ich auch super interessant.
Ja, her mit den Geheimtipps.
Und damit, wrap mal's up.
Damit, wrap mir das up.
Wrap, 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 wrap.